Ganz kurz für die, die mich noch nicht kennen und für die ich noch ganz neu bin, also das, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wo ich wohne, woher ich komme. Das ist ein wunderschöner Ort, Mahallé Adumim. Da war Hannes, da wart ihr auch bei uns zum Laubhüttenfest. Und da muss ich echt sagen, ihr seid richtig flexible Israelis geworden. Wir Israelis sind ja sehr flexibel und wir hatten da auch ein Erlebnis. Sie waren bei uns in der Laubhütte und dann... Ich habe extra einen Ventilator anmontiert, weil es so heiß war, damit es nicht zu stickig ist in der Hütte mit so vielen Leuten auch noch. Wir hatten israelische Gäste noch. Und dann war es wurde doch ziemlich stickig drin, trotz Ventilator. Und dann haben wir uns, nachdem wir schnell den Segen und über den Wein und in die Laubhütte gesagt haben, haben wir unsere Pflicht getan. Konnten wir eigentlich, haben gesagt, komm, jetzt ziehen wir, dann sitzen wir draußen um den Tisch. Neben der Laubhütte. Jetzt sind wir rausgezogen, jeder mit seinem Teller nach draußen. Und dann auf einmal fing es an windig zu werden und hat es noch geregnet etwas. Und dann mussten wir wieder, dann sind wir nachher, sind wir doch in die Wohnung gegangen. Und so, aber das war ein Erlebnis. Und das war hier in Mahallé Adumim, das ist die Aussicht von meinem Wohnzimmer. Ihr seht, wir sind umzingelt mit Wüstenbergen. Und das ist meine Familie, ich habe 4 Kinder. Und vor 8 Jahren haben wir auch eine messianische Gemeinde gegründet in Mahallé Adumim und ihr wisst doch, was messianische Gemeinde ist. Messianische Juden sind einfach Juden, die an Jesus glauben. Und es ist nicht irgendwie eine neue Sekte oder eine neue Gruppe Juden, die an Jesus glauben in Israel. Wir nennen uns halt messianische Juden. Und dort so eine Gemeinde haben wir gegründet und die wächst auch immer mehr dort in Mahallé Adumim, in dieser jüdischen Stadt. 1% der Bewohner dort sind messianische Juden. Das ist sehr viel. Was? Zwischen 400 und 450 messianische Juden leben in Mahallé Adumim, gehen nicht alle in unsere Gemeinde, viele noch nach Jerusalem, das ist ja auch nicht so weit weg, 10 Kilometer davon entfernt. Und, aber das ist der Ort in Israel mit den meisten, prozentual meisten messianischen Juden. Und das wächst auch immer mehr. Und wir haben auch eine Freiheit dort, unseren Glauben an Jesus auszuleben. Wir werden... alle Nachbarn, alle Freunde wissen, was wir glauben, wie wir glauben, wo wir am Samstagmorgen hingehen. Und wir werden akzeptiert und respektiert von allen und das ist doch gut und soll auch so bleiben. Wie jeder Israeli musste ich auch 3 Jahre zur Armee. Ich war 3 Jahre bei der israelischen Marine und dann nach diesen 3 Jahren müssen wir noch bis zum 40. oder 45. Lebensjahr zum Reservedienst und das musste ich auch noch tun und da bleibt uns gar nichts anderes übrig, wenn man so umzingelt ist mit vielen feindlichen Nachbarländern, die dich bis zum heutigen Tag noch ins Meer treiben wollen und innerhalb Israel auch ständig Angriffe. Aber das gehört leider mit zum israelischen Alltag mit dazu. Einen großen Dank möchte ich hier aussagen, aber erstmal Gott dafür danken, aber auch für all die, die für Regen gebetet haben für Israel. Es hat sehr viel gut geregnet in Israel. Es hat diesen Winter so viel geregnet, wie es seit 10 Jahren nicht mehr geregnet hat. Es fehlt nur noch 1,5 Meter, dann ist der See Genezareth voll bis zur obersten Grenze. Ihr habt echt toll gebetet und dürft weiter beten, nicht aufhören. Wir müssen noch 1,5 Meter voll beten. Okay, wir warten noch auf die Schneeschmelze. Was heißt Schneeschmelze? Das ist, wir haben einen Berg mit Schnee, der muss auf dieses Schmelze, das ist viel. Der bringt auch ein paar Zentimeter im See Genezareth, das ist eine ganze Menge. Für uns. Ich weiß, das ist ja für euch kein Problem hier mit den Bergen. Das hat ein bisschen übrig. Aber für uns ist das, wir setzen sehr viel Hoffnung auf diesen Schneeberg, auf den Hermon in den Golanhöhen. Jetzt, ich werde meinen Vortrag gleich beginnen, aber ich habe euch einen kleinen Videoclip mitgebracht. Einen kleinen Einstieg nach Israel, einfach mal ein bisschen die Vielfältigkeit Israels zu sehen. Für die, besonders die noch nie in Israel waren und für die, so schnell über Israel denken, wie man über die Schweizer denkt, die essen nur Käse und Schokolade oder die Amerikaner, die essen nur bei McDonald's. Das ist ja sehr schnell so, dass man so schnell über jemanden denkt und so, dann kann man auch schnell meinen über Israel, da gibt es nur Terror und Konflikte. Israel hat noch viel mehr zu bieten und sieht noch ganz anders aus. Deswegen habe ich einfach mal so einen kleinen Einstieger-Film mitgebracht, 6 Minuten dauert ein kleiner Clip und den sehen wir jetzt und dann fange ich an. Das war Israel in 6 Minuten. Macht doch richtig Spaß, dahin zu fahren, ne? Also, auf alle Fälle, mir ist es wichtig, einfach Israel ein bisschen von den anderen Seiten zu erklären und darzustellen. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, Israel mehr als Kibbutz und Orangen, weil wirklich viele Leute, wenn die Israel hören, der erste Gedanke ist immer noch Konflikte und Terror und so weiter und so weiter. Dabei hat Israel sehr, sehr viel anderes und Positives, Gutes noch zu bieten. Eins möchte ich Ihnen voraussagen, das sage ich bei jedem Israel-Vortrag, das ist mir sehr wichtig, das klarzustellen von vornherein, dass wenn wir Israel-Freunde sind oder heute Abend es werden, dann dürfen wir nicht automatisch Araber-Feinde sein. Das wird aber so oft falsch verstanden oder falsch praktiziert bei Israel-Freunden, die meinen, wenn ich Israel lieb habe, muss ich automatisch die Palästinenser oder die Araber hassen oder gegen sie sein. Das muss gar nicht so sein. Das ist nicht richtig. Das ist auch nicht biblisch und das ist auch nicht christlich. Denn Gott hat auch einen wunderbaren Heilsplan für die Palästinenser, für die Araber. Er hat sich gesagt, als Israeli, als Jude hier, mal noch genauer und schärfer, Israel, Gott hat die Araber nicht einen Millimeter weniger lieb als uns Juden. Er hat uns alle gleich lieb. Er hat uns zwar auserwählt als sein Volk, aber nicht, er hat uns nicht auserwählt, weil er uns lieber hat. Er hat uns auch nicht auserwählt, weil wir besser sind. Und erst recht nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er ein Werkzeug brauchte. Das ist alles, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Deswegen dürfen wir hier den Fehler nicht machen und meinen, dass Gott die Araber oder Palästinenser etwas weniger lieb hat, auch wenn sie uns momentan noch etwas ärgern. Er hat uns alle gleich lieb und hat auch einen wunderbaren Heilsplan für die Araber. Amen. So, das ist mir wichtig, einfach im Voraus das zu sagen, dass es klar ist. Ich habe auch sehr viele Araber als Freunde und gute Freunde. Ich gehe bei ihnen ein und aus zu Hause, sie bei mir auch. So schwarz-weiß sind die Verhältnisse nicht, wie die oft hier in den Medien geschildert werden. Das ist viel besser, als man denkt. Am 29. November 1947 stimmte die UNO für den sogenannten Teilungsplan ab und teilte damit das Land, das damals noch Palästina hieß, nicht weil es einen palästinensischen Staat damals gab, sondern weil Kaiser Hadrian es zum Ärgernis der Juden von Philister auf Palästina, also Palästina ist, kommt ja von Philister, von Philister, und wollte die Juden damit ärgern, und so benannte er dieses Land Palästina, nicht weil dort ein palästinensischer Staat existierte. Und auf alle Fälle, so hat die UNO dafür gestimmt, dass sie das Land teilen, und die Juden bekommen das gelbe Gebiet hier unten, die schöne Wüste und den Sandstreifen oben, und die Araber oder Palästinenser bekommen das lila Gebiet. Okay, auch mit der Wüste und den Sandstreifen waren wir zufrieden, wir waren happy. Ein paar Monate später haben wir unseren jüdischen Staat gegründet. Die Araber, die Palästinenser, die damals dort lebten, hätten genau dasselbe tun können. Das hat man von ihnen erwartet. Deswegen haben sie auch das Land aufgeteilt. Die einen hier und die anderen da. Und anstelle, so wie das jüdische Volk, ihren eigenen selbstständigen Staat zu gründen, in ihrer Hälfte, haben sie sich entschlossen, den jüdischen Staat, der gerade geboren ist, zu zerstören. Mit Hilfe aller anderen arabischen Nachbarstaaten. Aber sie hatten hier alle Freiheit, alle Möglichkeit, ihren eigenen Staat zu gründen, wenn das wirklich ihr Wunsch wäre. Haben sie aber nicht. Dafür haben sie sich für die Vernichtung Israels entschlossen. Hätten sie damals ihren Staat gegründet, hätten wir zusammen in Frieden zusammen gelebt, heute wäre das ganze Gebiet ein Paradies für beide. Das wäre eine wunderbare Sache, aber das war leider nicht so. Genau 65 Jahre danach, nach dieser UNO-Abstimmung, auch am 29. November, aber 2012, 65 Jahre später, stimmte die UNO wieder ab, aber diesmal für eine Mehrheit für die Palästinenser, für einen Beobachtungsstatus für die Palästinenser. Das ist nur noch ein kleiner Schritt vor einem palästinensischen Staat. Das ist schon, kann man schon sagen, sie haben fast schon für einen palästinensischen Staat abgestimmt und gewählt mit einer großen Mehrheit. Und so haben die Palästinenser eindeutig gegen das Oslo-Abkommen verstoßen mit diesem Antrag bei der UNO für einen Beobachtungsstatus. Mit diesem Antrag bei der UNO haben die Palästinenser eindeutig gegen das Oslo-Abkommen verstoßen. Israel dagegen ist laut des Oslo-Abkommens nicht für einen Baustopp verpflichtet. Und das interessanterweise nach dieser Abstimmung für diesen Beobachtungsstatus, was die Welt am meisten interessiert, dass Israel nicht weiterbaut. Besonders nicht in unserer Hauptstadt Jerusalem. Obwohl das kein Verstoß ist gegen das Oslo Abkommen. Der Welt hat es weniger gestört oder gar nicht gestört, dass die Palästinenser gegen diesen Oslo Abkommen verstoßen haben. Aber was sie stört, dass wir mitten in der Wüste, oder genauer gesagt, dass wir in Jerusalem, in unserer Hauptstadt, Häuser bauen. Ich weiß nicht, ist das hier in Wien auch, in Österreich auch so? Wenn ihr in eurer Hauptstadt Wien was bauen wollt, stört sich die ganze Welt daran, verbietet die Welt das? Aber wenn wir in Jerusalem, in unserer eigenen Hauptstadt, Häuser bauen wollen, auf leeren, kahlen Hügeln, nicht, dass wir andere, die Araber da rausjagen und jetzt setzen wir uns in ihre Häuser, so ist es nicht, auf leeren, kahlen Wüstenhügeln, die noch nicht bebaut sind. Wenn wir dort bauen, regt sich die ganze Welt auf und schimpft gegen Israel. Okay, unser Ministerpräsident hat das vielleicht... Entschuldigung. Vielleicht zu einer etwas ungünstigen Zeit angekündigt, dass wir in Jerusalem, in Gilo, in Ramat Shlomo und in, auf dem E1-Hügel, das sind die zwei Wüstenhügel zwischen Jerusalem und Maale Adumim, dass wir dort die Stadt oder weiter bauen wollen. Aber ich frage nicht, welcher Moment wäre günstiger? Welcher Moment hätte der Welt gepasst, wo sie nicht gegen uns geschimpft hätten, dass wir dort bauen? Und wenn die Welt vom Baustopp in Jerusalem spricht, was meint sie eigentlich damit? Wenn die Welt gegen den Bau von jüdischen Häusern in Jerusalem ist, was meint sie eigentlich damit? Das sollten wir uns mal fragen. Welchen Bau sollen wir stoppen? Etwa die Milliarden Euro, die Jerusalems Bürgermeister in den letzten Jahren im arabischen Stadtgebiet investiert hatte? Das meint die Welt, glaube ich nicht. Welchen Bau soll Israel in Jerusalem einfrieren? Den der Muslime? Den der Christen? Natürlich den der Juden. Die Juden dürfen nicht bauen. Muslime dürfen bauen. Dann ist es ein arabisches Dorf. Wenn die Juden bauen, dann ist es eine jüdische Siedlung. Das ist schon ein negativen Begriff, schon fast ein Fluchwort ist. Das Hindernis für Frieden. Und so hat sich Maale Adumim, wir wollen weiterbauen, das sind schon Pläne, schon lange Jahre zwischen Maale Adumim und Jerusalem befinden sich diese sogenannten E1-Hügel. Das sind diese beiden Hügel hier, da ist Jerusalem, hier geht die Straße hoch nach Jerusalem und hier geht es dann runter nach Jericho. Ihr seht, da oben ist kein arabisches Dorf, da ist auch kein Beduinenzelt. Diese beiden Hügel, da sollen jüdische Häuser draufstehen. Das ist nur eine Polizeistation hier. Aber sobald wir das angekündigt haben, dass wir dort weiter bauen, hat sich die ganze Welt aufgeregt und versucht uns das zu verbieten und beschuldigt uns, dass wir hier den Arabern das Land wegnehmen mit diesem Bau. Und da muss ich etwas zu sagen, überhaupt, Maale Adumim, da wo ich wohne, das ist ein Bild von oben, etwas älteres Bild, aber das ist Maale Adumim, das befindet sich in den sogenannten besetzten Gebieten, im Westjordanland, biblisch genannt Judäa und Samarien. Jetzt, laut der vierten Genfer Konvention, die aussagt, und deswegen, das ist der Grund, weshalb die Welt uns verbietet oder der Grund, weshalb die Welt in mir und alle unsere Nachbarn und die dort wohnen als illegal betrachten, ist der Grund, warum in der vierten Genfer Konvention steht, dass wenn ein Land ein anderes Staatsgebiet besetzt, darf sie die Bürger von dem eigenen Land nicht übertragen oder versetzen in das besetzte Land. Staatsgebiet. So ist Staatsgebiet, das ist die Formulierung. Und in diesem Fall, Israel behauptet, dass dieses Übereinkommen nicht in der Westbank gilt. Nicht nur in Maale Adumim, sondern in der ganzen Westbank gilt es nicht, weil es nicht unter der legitimen Souveränität eines Staates im ersten Platz stand. Denn als 1967 das Land Israel angegriffen wurde und in 6 Tagen das Land erobert hat, nicht nur das, auch andere Gebiete, eine kurze Zeit danach, das war ja vorher Jordanien, das Westjordanland, das besetzte Gebiet. Und als Israel es erobert hat, ein paar Jahre später, hat König Hussein, König von Jordanien, gesagt, er hat sich abgenabelt von dem Gebiet. Er wollte es gar nicht mehr zurückhaben. Er hat es offiziell aus diesem Land sozusagen ein Niemandsland gemacht. Davor war auch kein palästinensischer Staat dort. Und er hat aus diesem Land, er hat gesagt, das will ich gar nicht mehr zurückhaben. So wurde dieses Land von dieser Abnabelung des König Hussein von Jordanien, wollte er es nicht mehr zurückhaben wollte, wurde es daraus ein Niemandsland. Also fällt es nicht mehr unter die Kategorie eines Staatsgebiet. Und deswegen sieht Israel, nimmt Israel sich das Recht, dort zu bauen, weil diese vierte Genfer Konvention sagt, man darf keine eigenen Bürger in das besetzte Staatsgebiet versetzen. Aber sobald er sich abgenabelt hat, ist es Niemandsland geworden. Es existierte auch kein palästinensischer Staat vorher dort. Und deswegen hat Israel das Recht, dort zu bauen. Das heißt denn, hier und da gibt es einige Gebiete, die wirklich, besonders im nördlichen Teil, in Samarien, die gehören Palästinensern, die haben das Landwirtschaftsgebiet dort erworben und sie können vorweisen, das gehört ihnen und das ist gar kein Thema. Das bleibt ihr Gebiet und das hat Israel auch nicht vor, ihnen irgendwie wegzunehmen und deswegen geht auch die Sicherheitszaun oder Mauer, geht auch zickzack um die Gebiete herum. Was ihnen gehört, das gehört ihnen. Und da hat Israel nie vorgehabt, Siedlungen oder Häuser zu bauen. Okay, als das dann irgendwie so mehr oder weniger klar wurde, und dann hatten die Israel beschuldigt haben, oder uns beschuldigt haben, dass wir dort weiterbauen, hatten sie ein Problem, weil eigentlich haben sie, man sieht, dort ist kein arabisches Dorf drauf, da sind auch keine Beduinen drauf. So klar können sie uns gar nicht verbieten, dort zu bauen. Und dann kamen die Redaktionen und die Redakteure und die Leute, so auf die Israel-Feinde, auf eine andere clevere Idee, weshalb sie uns verbieten können, dort zu bauen, in diesen beiden Hügeln. Und zwar mit der Behauptung, wir würden, wenn wir, hier sehen wir also Jerusalem, da ist das E1-Gebiet und das ist hier Maale Adumim, wenn wir das hier, dieses kleine blaue Fleck dann noch zubauen, diese beiden Hügel, dann würden wir hier den nördlichen Teil des zukünftigen palästinensischen Staates von dem südlichen Teil des zukünftigen palästinensischen Staates, den sie sich erhoffen, mal wieder zu gründen, das ist unsere Absicht, dies zu trennen. Aber das kann man nur den Leuten beibringen, die Israel nicht gut kennen und die noch nie in Israel waren. Deswegen empfehle ich euch mal nach Israel zu reisen. Dann seht ihr mal, was die Medien alles versuchen, euch beizubringen, was überhaupt keine Logik hat und keinen Sinn macht. Erstens ist das nicht Israels Absicht, diese beiden zu teilen. Da kam Israel gar nicht auf die Idee. Zweitens, wir bauen immer nur oben auf den Gipfel, da hervor zu bauen. Diese Straßen hier, diese Hauptadern, die brauchen wir selbst, die soll weiterhin bleiben, nach Jerusalem und nach Jericho. Und da fahren jüdische Autos und arabische Autos drauf und das soll auch so bleiben. Wir haben auf keinen Fall vor, das zuzubauen, so dass wir irgendwie das blockieren würden. Aber nehmen wir mal an, wir wären so dumm und hätten oder so böse und hätten jetzt das wirklich jetzt so hier alle jüdischen Häuser runtergebaut, auf die Straße drauf und das so richtig zugebaut. Was, jetzt könnt ihr nicht mehr durch. Sagen wir, nehmen wir mal an, dass Ihre Behauptung in diesem Fall hier stimmt. Dann haben die Palästinenser immerhin noch vom östlichen Grenze der Stadt Maale Adumim bis zum Toten Meer 15 Kilometer Platz, eine Straße zu bauen. Oder 21 Kilometer bis zur jordanischen Grenze. Das heißt, wenn sie unbedingt hier von Ost-Jerusalem aus oder vom südlichen Teil in den nördlichen Teil fahren können, können sie um die Stadt herumfahren und können eine breite Straße von 15 Kilometer dort bauen. Also, das ist ein bisschen schwierig, das abzuschneiden. Also, und das berichten die Medien nicht. Und jetzt könnte vielleicht der eine oder andere meinen, ja, das ist aber dann nicht schön von den Israelis. Jetzt müssen die, bauen sie das zu und jetzt müssen die Palästinenser um ihre Stadt herumfahren. Und die machen das jetzt so richtig schwierig für sie und umständlich für sie. Ach, wisst ihr was, das tun mal diese Umfahrtsstraßen um arabische Dörfer und Ortschaften, die fahren wir schon seit 2 Jahrzehnten. Ich fahre jeden Morgen eine halbe Stunde länger meine Kinder zur Schule, weil ich um 3 arabische Dörfer fahren muss. Sonst wäre in 10 Minuten von Maaleh Adumim, das sind ja nur 10 Kilometer, ich wäre sonst in 10 Minuten von Maaleh Adumim in Jerusalem. Aber es dauert mir über 30 Minuten, 40 Minuten dauert es für mich, um durch 3 arabische Dörfer zu fahren, um durch einen Tunnel, der teuer gebaut wurde, damit wir nicht durch die arabischen Dörfer fahren brauchen. Denn wenn wir das tun, das ist lebensgefährlich für uns. Und um Jericho gibt es eine Umfahrtsstraße, um Bethlehem gibt es eine Umfahrtsstraße für die Juden, die nicht nur drumherum geht, sondern auch von der Seite nach Bethlehem mit einer großen Mauer, hohen Mauer, und die immer höher wird, weil irgendwie schaffen sie es doch immer noch von Bethlehem aus auf jüdische Autos zu schießen. Da kamen schon viele Israelis ums Leben, weil von Bethlehem aus auf jüdische Autos geschossen wurde. Diese Umfahrtsstraßen, die kennen wir sehr gut und das tun wir, das müssen wir leider schon sehr oft machen. Pünktlich zu Beginn des Waffenstillstandes nach der Gaza-Offensive gingen die ersten Zahlungen der Weltgemeinde bei den Palästinensern ein, unter dem Deckmantel die Wiederherstellung Gazas. Und unter diesem Deckmantel fließen viele Millionen Euros in die Hände der Hamas-Terroristen, die keinen Cent davon abgeben an humanitäre Zwecke. Kein Cent. Allein im Jahr 2012, also im letzten Jahr, hat Deutschland 7,3 Millionen Euro nach Gaza geschickt. 1,5 Millionen davon direkt nach der Gaza-Operation oder Gaza-Offensive. Der Weltfußballverband FIFA hat Gelder für das Stadion in Gaza zugesagt, welches von der Hamas, von den Hamas-Terroristen als Munitionslager verwendet wird und als Abschussrampe gebraucht wurde während des Krieges gegen Israel. Und alles unter dem Deckmantel, ich weiß nicht, wie viel Österreich hier gegeben hat, ich muss da mal ein bisschen nachforschen, auf alle Fälle, all diese Gelder fließen nach Gaza unter den Deckmantel Wiederherstellung Gazas. Alle sind daran interessiert, die Stadt Gaza wiederherzustellen. Dabei spricht die Bibel von einer ganz anderen Wiederherstellung in dem Gebiet. Die Bibel spricht von der Wiederherstellung Israels. Und die Welt investiert in die Wiederherstellung der Feinde Israels. Und es ist einfach interessant, weil die ganze Welt regt sich auf, dass wir Häuser bauen, mitten in der Wüste, sieht uns als Illegale, sieht das, den Häuserbau in der Wüste als das Hindernis für Frieden, schimpft gegen Israel, wollen jetzt, wenn wir wirklich anfangen zu bauen in Jerusalem oder auf diesem Hügel, wollen mehrere Länder sogar ihre Botschafter rausholen aus Israel, nur weil wir dort bauen. Da kann Syrien über 70.000 Menschen, da können 70.000 Menschen sterben in Syrien. Und die Welt stört sich nicht so sehr daran, wie dass wir in der Wüste bauen. Da werden Städte zerstört und wir bauen Städte auf und die Welt stört sich daran. Übrigens heute, ganz neu, ist mir das über das Handy reingekommen, Israel hat 5 syrische Soldaten, verletzte Soldaten, die da verletzt wurden, die an der Grenze mit Israel ankamen. Israel hat sie reingeholt und in die Krankenhäuser gebracht. Ich weiß nicht, ob das umgekehrt auch so gewesen wäre. Wenn wir Hilfe gesucht hätten an der syrischen Grenze, ob die Syrer uns auch so geholfen hätten. Und ich kann garantieren, dass diese 5 syrischen Soldaten die beste Behandlung bekommen in Israel. Und keinen weniger gute Behandlung wie jeder andere Israeli, das kann ich garantieren. Auf alle Fälle ist es interessant zu sehen, wie sehr die Welt dagegen gegen diesen Siedlungsbau ist. Gegen die Wiederherstellung Israels. Und einfach ist doch zwei Dinge müssen sich noch erfüllen, bevor Jesus wiederkommt. Unsere Bibel sagt, bevor jetzt das eines Tages das jüdische Volk, Gott wird das jüdische Volk zurückbringen und sie werden das Land wiederherstellen. Hesekiel 36 und 37, da lesen wir die Verheißung über das Tal der Totengebeine. Dass Gott eines Tages die Totengebeine zurückbringen wird in das Land Israel. Aber nicht, damit sie dort schön begraben werden. Das nicht. Sondern damit, nachdem sie zurückgebracht sind in ihr Land, steht dort, wird Gott wieder Fleisch und Sehnen und Haut drauf wachsen lassen. Und wenn der Körper fertig ist, nicht vorher, erst wenn er fertig ist, dann wird Gott seinen Odem hineinblasen in den Körper und er wird ihn wieder ins Leben rufen. Und das geschieht heute mit Israel. Die toten Gebeine kehren zurück, Gott bringt sie zurück in ihr Land. Das Israel wird wieder lebendig. Eine Sprache, die 2000 Jahre lang tot war. Die hebräische Sprache. 2000 Jahre lang hat keiner Hebräisch gesprochen. Und mit einem Mal, vor 65 Jahren, ist sie wieder ins Leben gerufen worden. Gott lässt wieder Fleisch und Sehnen und Haut drauf wachsen auf die toten Gebeine. Und dann wird Gott letztendlich seinen Heiligen Geist ausgießen auf das Volk Israel. Seinen Odem hineinblasen in diesen kompletten, fertigen Körper. Nicht vorher. Das heißt, Israel ist momentan, weil diese Ausgießung des Heiligen Geistes steht noch aus, das heißt, Israel ist noch geistlich, sozusagen noch tot. Und deswegen dürfen wir auch nicht zu viel erwarten von den Israelis. Manchmal habe ich so den Eindruck, hier unter den Christen, ja, die lesen in der Bibel, Volk Gottes, heilige Land, heilige Volk, biblische Volk. Und jetzt sollen sie sich auch mal heilig und biblisch und göttlich benehmen. Und wenn sie das nicht tun, was wir sehr oft nicht tun, dann ist man ganz empört. Und man regt sich auf für jeden kleinen Fehler, den Israel tut. Und Israel macht sehr viele, auch große Fehler. Ja, unsere Ministerpräsidenten machen auch große Fehler. Und auch unsere Soldaten und Offiziere schießen auch öfters mal da, wo sie nicht schießen dürfen. Ich sage nicht, dass wir die Guten sind und die anderen sind die Bösen. Das ist natürlich lange nicht so schlimm, wie die Medien es gegen uns berichten. Aber wir machen sehr viele Fehler. Aber für jeden Fehler oder Falschschuss kommen wir sofort vors Gericht. Und sitzen auch, denn wir müssen auch dann ins Gefängnis, wenn wir wirklich falsch gehandelt haben. Was auf der anderen Seite nie der Fall ist. Auf der anderen Seite werden sie als Helden gefeiert. Und so wollte ich damit nur sagen, dass es müssen sich zwei Dinge noch erfüllen, bevor diese Ausgießung mit dem Heiligen Geist kommt oder bevor Jesus wiederkommen wird. Das wird zusammen geschehen. Einmal die Rückkehr der Juden und zweitens die Wiederherstellung Israels. Und interessant, das sind gerade die beiden Punkte, die der Welt am meisten stören. Dass wir Häuser bauen in Israel. Das ist das Hindernis für Frieden. Fragt jeden Menschen auf der Straße, warum es keinen Frieden gibt in Israel zwischen den Juden und Arabern. Die sagen euch ja wegen den Siedlern, wegen den jüdischen Siedlungen, weil die nicht aus ihren Siedlungen ziehen. Die sehen in den jüdischen Siedlungen das Hindernis für Frieden. Und man versucht uns ständig abhalten von dem Siedlungsbau. In anderen Worten, abhalten von der Wiederherstellung Israels. Denn die Wiederherstellung Israels bedeutet, das Wort Gottes hat Recht. Gott hat verheißen, dass wenn die Juden zurückkehren, werden sie das Land wieder aufbauen. Sie werden die Häuser wieder aufbauen, sie werden die Städte wieder neu aufbauen, sie werden also das Land wiederherstellen. Und das will man uns verbieten. Und so versucht der Teufel alle Tricks und alle Wege, um uns von der Wiederherstellung Israels abzuhalten. Auch der zweite Punkt ist auch die Rückkehr der Juden. Das sind zwei Dinge, die müssen sich noch total komplett erfüllen. Und auch hier haben wir Schwierigkeiten, die Juden zurückzubringen in ihr Land. Erstmals war es schwierig damals aus Russland, sie alle zu holen. Jetzt ist es einfacher, aber es lange Jahre versuchte der Teufel, das irgendwie durch den eisernen Vorhang auch zu blockieren. Dadurch unter anderem die Rückkehr der Juden in ihre Heimat zu blockieren. Gott sei Dank ist es heute möglich für sie. Aber wir sehen durch die ganze Geschichte, dass der Teufel ständig versucht, uns abzuhalten von der Erfüllung Gottes Verheißungen. Wiederaufbau der Städte und Rückkehr der Juden. Und auch jetzt, wir haben es kurz erwähnt bekommen vom Karl, jetzt sind auch Juden aus Indien heimgekehrt nach Israel. Und die haben wir 2700 Jahre nicht mehr gesehen. Und wurden plötzlich entdeckt. Es wurde bewiesen, dass sie Juden sind. Und jetzt könnte man meinen, ja okay, das brauchen nur noch ins Flugzeug zu steigen und einzuwandern. So einfach geht das nicht, denn auch hier versucht der Teufel ständig, uns davon abzuhalten und uns Hindernisse vor den Weg zu legen. Das war gar nicht so einfach, da wurde jahrelang, es sind noch 7000 dort in Indien, die müssen noch nach Israel gemacht werden. Die ersten kamen jetzt schon endlich nach vielen Jahren Verhandlungen und Kopfzerbrechen. Wie machen wir das? Ganz kurz möchte ich das Problem mal schildern, was der Teufel uns hier für Stolpersteine auf den Weg legt. Und zwar, dass das Juden sind und vom Stamm Manasse, das ist bewiesen, das ist klar, da ist gar kein Zweifel. Aber für unsere orthodoxen Juden in Israel, die zwischen 10% und 20% ausmachen, die aber das Sagen haben, wie damals die Pharisäer zu Zeiten Jesu, die auch die Minderheit waren, aber sie hatten immer das letzte Wort, es hat sich heute nichts verändert und das geht genauso auch heute. Die behaupten, nein, die können nicht einwandern nach Israel, weil die sind ja keine richtigen Juden, in anderen Worten, so wie wir, orthodox. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt können sie nicht einwandern. Okay, dann haben die anderen gesagt, dann machen sie eben kurzen Judenkurs und konvertieren die zum richtigen Judentum, ein paar Monate, und dann können sie einwandern als orthodoxe Juden. Dann sind die anderen, die orthodoxen Parteien zufrieden. Das ist nicht möglich. Warum? In Indien gibt es ein Gesetz, dass man innerhalb Indien nicht zu einer anderen Religion konvertieren darf. Egal zu welcher Religion. Das darf man nicht. Jetzt können sie nicht übertreten zum richtigen Judentum, sitzen aber in Indien und können nicht einwandern, weil sie nicht richtige Juden sind. Jetzt haben wir ein Problem. Dann haben die anderen gesagt, okay, dann holen wir sie nach Israel rein und dann können sie in Israel konvertieren. Und dann hat die Regierung gesagt, nee, das können wir nicht finanzieren. Wir zahlen nur für jüdische Einwanderer. Aber sie sind ja noch keine jüdischen. Das ist nur, ich mache es ein bisschen, das gab große Kämpfe. Das war gar nicht so einfach. Hin und her. Und der Staat Israel war wirklich vor einem Dilemma, was sollen wir machen? Auf der anderen Seite wollten sie gerne nach Israel kommen. Und Gott sei Dank hat Gott uns das auch aufs Herz gelegt. Und so hat die christliche Botschaft hier eingesprungen und hat gesagt, wisst ihr was? In der Bibel steht ja auch, dass Fremde werden euch heimbringen in eure Heimat. Fremde werden kommen und euch zurückbringen in eure Heimat, sagt die Bibel. Und so hat die christliche Botschaft das Projekt gestartet, Geld gesammelt und die ersten Flugzeuge finanziert und hat vor, noch weitere Flugzeuge zu finanzieren. So haben wir das Problem gelöst. So können sie in Israel konvertieren, aber Israel kann das ja nicht zahlen, sondern zahlen wir das. Sie sind dann in Israel, machen dann ihren schnellen Judenkurs, damit sie laut der Orthodoxen richtige, koschere Juden sind, und dann sind alle happy. Und so, aber wir sehen, was für ein Kampf, was für ständig für Versuche des Feindes hinter diesen zwei Punkten sind, die Wiederherstellung Israels und die Rückkehr der Juden, weil damit die Wiederkunft unseres Herrn Jesus immer näher. Und deswegen versucht der Teufel gerade diese beiden Punkte ständig uns zu verhindern, das zu tun, dass wir es nicht schaffen, damit sich Gottes Verheißungen nicht erfüllen. Und das ist auch der Grund, weshalb die ganze Welt gegen Israels Häuserbau ist. Ihr seht, wir haben diese Bilder um die Stadt Maale Adumim herum, war völlig viele leere, kahle Hügel. Also es fehlt nicht an Platz, wo wir bauen können. Die Palästinenser können sich einen anderen Hügel aussuchen, wenn sie wirklich dort auch bauen wollen. Es geht ihnen nicht um den eigentlichen Häuserbau, es geht ihnen, sie sind gegen die Wiederherstellung Israels und gegen die Erfüllung von Gottes Plan, Gottes Heilsplan. Wir leben in interessanten Tagen. Und wer meint, dass die Bibel nur Verheißungen hat über das jüdische Volk, der täuscht sich. Hier gibt es auch viele Verheißungen über das, was wir heute in den Gebieten um Israel herum und besonders auch in Ägypten sehen. Und hier haben wir eine ganz interessante Verheißung. Oder mehr oder weniger schon Erfüllung, was wir heute sehen in Israel. Hier steht in Jesaja 19, Vers 2 und 4. Und ich will die Ägypter gegeneinander aufstacheln, dass sie kämpfen werden. Ein Bruder gegen den anderen, ein Freund gegen den anderen, Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Und Vers 4, und ich will die Ägypter in die Hände eines strengen Herrn ausliefern, und ein harter König soll über sie herrschen, spricht der Herr der Herrscher. Ich glaube, das sehen wir heute geschieht in Ägypten. Wer weiß, was da abläuft in Ägypten, einer gegen den anderen. Wir leben in diesen Tagen. Das geht in Erfüllung, auch wenn es unangenehm klingt und sich anhört und nicht so angenehm ist. Dann lesen wir weiter, auch in Vers 17. Und das Land Juda wird für die Ägypter ein Schrecken sein. So oft es jemand den Ägyptern erwähnt, werden sie erschrecken. Und dann Vers 18. Zu jener Zeit werden 5 ägyptische Städte die Sprache Kanaans reden. Sie werden einmal Hebräisch sprechen werden. An jedem Tag wird mitten im Land Ägypten ein Altar für den Herrn stehen. Und ich freue mich, dass das Kapitel positiv ausgeht für die Ägypter. Denn sie werden zum Herrn schreien, wegen ihrer Bedrücker. Und er wird ihnen einen Retter senden. Der wird kämpfen und sie retten. Und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Wunderbar. Wir sehen also, dass was in Ägypten heute geschieht, diese großen und vielen Aufstände, wird nicht so bleiben. Aber es wird letztendlich zu einem positiven Ende führen. Und zum Schluss lesen wir auch am Ende des Kapitels, Kapitel Vers 23, an jenem Tag wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen. Und die Ägypter werden mit Assyrien dem Herrn dienen. An jenem Tag wird sich Israel als Drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein. Denn der Herr der Herrscharen segnet es, indem er sagen wird, gesegnet bist du Ägypten, mein Volk, und du Assyrien, das Werk meiner Hände, und du Israel, mein Erbteil. Also diese Verse, die machen mich besonders froh. Wenn ich weiß, wie viele Kriege wir mit Ägypten hatten, und wir werden wahrscheinlich noch einen heftigen Krieg haben werden, aber wenn ich weiß, dass diese Kriege nicht zur Vernichtung von Israel führen werden, aber auch nicht zur Vernichtung des ägyptischen Volkes, sondern dass sie letztendlich erkennen werden, den Herrn der Herrscharen, Jesus Christus. Ägypten wird ein Segen für die Welt sein. Ich werde mein Volk Ägypten segnen, steht hier. Syrien, mein Händewerk, auch Syrien, hat letztendlich ein gutes Ende dort. Wenn wir die Bibel gut kennen, wir wissen auch in Jeremia 49 steht auch etwas über Iran, oder dort in der Bibel steht Elam. Elam ist der Ort, wo heute Iran ist. Auch dort wird sich das Geschick wieder wenden. Und die Bibel ist voller positive endzeitliche Verheißungen, auch für die arabischen Länder. Man darf nicht meinen, weil sie sich alle so gegen Israel sind, irgendwann wird Gott mit ihnen Razzia machen. Sie werden auch bestraft werden dafür. Israel wurde auch bestraft. 2000 Jahre hat Gott uns in die Diaspora geschickt, wo wir verfolgt wurden, gehasst wurden, vergast wurden und endlich zurückkehrten in unsere Heimat. Das war unsere Strafe, dass wir 2000 Jahre lang nicht in unserem Land waren. Und jetzt sehen wir, dass Ägypten, dort gibt es momentan ein Chaos in Ägypten. Wie die Bibel hier sagt, und ich will die Ägypter gegeneinander aufstacheln, dass sie kämpfen werden. Ein Bruder gegen den anderen, ein Freund gegen den anderen, Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Und das sehen wir auch in den anderen Teilen um Israel herum. Ich glaube aber, dass die Christen hier eine bedeutende Aufgabe haben. In Gottes Heilsplan. Ich glaube, dass die Christen durch die Kraft des Heiligen Geistes diese islamische Macht, diesen teuflischen Geist des Islams brechen können, so wie Jesus sagt. Also ich glaube, dass es mit die Endzeitaufgabe der Christen in der ganzen Welt, diesen bösen Geist des Islams zu zerbrechen. Und Jesus hat ja schon gesagt, niemand aber kann in das Haus des Starken kommen und sein Hausgerät rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet. Und in diesem Fall, und der Starke in dem Haus des Islams ist die islamische Macht. Dieser Hass der Moslems ist nicht da, weil die Moslems schlechte Menschen sind. Nein, das stimmt nicht, sondern wegen diesem Gift der islamischen Religion. Die Moslems sind feine Menschen. Und ich habe sehr viele Moslems als Freunde. Das sind liebe Leute. Aber was das Schreckliche dahinter ist, der Geist des Islams. Dieser mörderische, geistliche, teuflische Religion des Islams. Meint nie, ich hoffe, ihr seid nicht so weit und denkt, Allah und Gott sind die gleichen. Ich hoffe, ihr seid schon so weit und vergleicht das nicht. Denn das ist ein und ganz anderer Gott. In der goldenen Moschee auf dem Tempelplatz steht am Eingang ganz groß auf Arabisch, dass Allah nie einen Sohn hat oder haben wird. Unser Gott hat einen Sohn. Jesus Christus. Und es kann ja nicht sein, dass in einem Buch, im Buch der Juden, lesen wir über einen Gott der Liebe, der sein Volk lieb hat. Und im Koran, erstens kommt das Wort Liebe nicht ein einziges Mal vor. Und zweitens wird aufgerufen, das jüdische Volk zu vernichten, zu töten. Die Juden werden bezeichnet als Affen und Feinde Allahs. Wir sprechen hier von einem ganz anderen Gott. Das tut mir immer weh, wenn ich in den Zeitungen lese, wenn dann irgendwo ein Terrorist einen Anschlag gemacht hat und dann steht dann übersetzt und er rief bevor die Bombe knallte, rief er, Gott ist groß. Als ob er Gott verherrlicht hat, unseren Gott. Damit rief er ganz anders, Allah ist größer. Er hat nicht gesagt, Allah ist groß, sondern Allahu Akbar heißt, Allah, mein Gott, Allah ist größer als dein Gott. Und deswegen tue ich das, um zu beweisen, dass mein Wüsten-Mondgott Allah größer ist als euer Gott. Und dann übersetzen die Zeitungen hier immer, Gott ist groß. Und diesen Geist des Islams, der muss zerbrochen werden, bevor überhaupt diese wunderbare Erfüllung, von dem zweiten Teil dieses Kapitels, wo steht, und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Das wird nur dann geschehen, wenn der böse Geist des Islams gebunden wird. Und das kann nur geschehen, wenn ihr auch dafür betet, wenn ihr ihn bindet in euren Gebeten. Wenn ihr diese böse Macht des Teufels, des islamischen Religion fesselt. Und deswegen werden wir nie diese in Jesaja 14 verheißene Erweckung sehen, bis dass wir durch den Geist Gottes diese Macht des Islams antreten werden. Übrigens, alle drei größten Kriege gegen Israel wurden durch Ägypten initiiert. Und zwar immer mit Ägypten als Erster, als Anführer, wurde immer initiiert von Ägypten. Das war der Unabhängigkeitskrieg, das war der Yom Kippur, der Sechstagekrieg und auch der Yom Kippur-Krieg. Und Gott hat das nicht vergessen. Gott hat das nicht vergessen. Das war nicht der Iran, das war nicht Syrien, das war Ägypten. Dreimal. Und die Bibel sagt, ich werde die Ägypter gegen die Ägypter aufstacheln, Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Das geschieht in unseren Tagen. Auch die Königreiche um Israel herum sind alle im Chaos, im Aufruhr. Der einzige ruhige, sichere Ort momentan ist Israel. Und deswegen könnt ihr noch ruhig nach Israel reisen. Drumherum ist es ein bisschen gefährlich, aber in Israel ist es noch sicher. Wagt es, nach Israel zu kommen. Glaubt mir, es ist ein sicheres Land. Ich lebe ja auch da. Also, ich komme jedes Jahr wieder und ich komme noch immer ohne Kratzer wieder, oder? Warum sollt ihr nicht, wenn ihr mal eine Woche nach Israel reist, warum sollt ihr mit dem Kratzer zurückkommen? Ich lebe ein ganzes Jahr da.
Viel zu kurz,
zwei Wochen, na, noch mehr, noch besser. Am Ende der Tage wird der Herr die Macht des Islams zerbrechen. Das wird eines Tages geschehen. Aber er möchte auch, dass ihr dafür betet, dass ihr diese Macht des Islams fesselt in euren gebeten. Zuvor wird es noch schreckliche Kriege geben. Wir lesen ja auch in Jesaja 17, dass Damaskus nur zum Trümmerhaufen werden wird. Die Ägypter werden zittern und beben vor dem Schwingen der Hand des Herrn. Der Name Israel wird für die Ägypter ein Schrecken sein. Das heißt, es wird noch einen heftigen Krieg geben zwischen Israel und den Ägyptern. So schlimm, dass die Ägypter nur den Namen Israel hören werden und schon zittern werden. Das heißt, es wird noch einen schrecklichen Krieg geben. Und dann, am Schluss, Vers 21, wird er sie erlösen. Und das ermutigt mich und freut mich. Der Herr wird die Araber und die Juden auf einer wunderbaren Weise wieder zusammenbringen. Die beiden Völker, die sich tausende von Jahren gehasst haben, getötet haben, ermordet haben, bekriegt haben, sie werden auf wunderbare Art und Weise von Gott wieder zusammengeführt. Das wird nicht Obama machen. Das wird auch nicht die israelische neue Regierung, was auch immer sie zusammenbasteln mit ihrer Koalition momentan. Sie werden es auch nicht schaffen. Gott allein wird der sein, der Juden und Araber wieder zusammenführen wird. Und damit wird er sich auch der ganzen Welt zu erkennen geben, dass er das getan hat. Und nur er, das so etwas schaffen kann. Zuerst wird es noch einen Bürgerkrieg geben in Ägypten. Der geschieht heute schon, so wie wir es dort lesen. Und Israel wird zu einem Schrecken für die Ägypter sein. Für dieses Volk, das dreimal versuchte, Israel total zu vernichten. Und diese drei werden mehrere Kriege, aber dreimal hat Ägypten den initiiert. Und das wird nur der Anfang sein von dieser verheißenden herrlichen Zukunft. Und das dauert nicht mehr lange. Ich war vor einer kurzen Zeit, war schon ein bisschen länger her, aber da war ich mal bei einer israelischen Tourismus, vom israelischen Tourismus Ministerium bei einer Veranstaltung. Und da haben so ganz wichtige Leute gesprochen, da war auch der Ministerpräsident dabei und da waren andere Minister dabei. Und da redete gerade ein katholischer Würdenträger aus Italien. Und er hat dort auf Italienisch gesprochen. Ich verstehe kein Italienisch. Und alle hatten diese Kopfhörer für simultane Übersetzung. Die habe ich mir jetzt nicht beim Eingang nicht mitgenommen. Und ich dachte, Hebräisch oder Englisch werden die sprechen. Das verstehe ich beides, brauche ich den nicht. Und ich wusste nicht, dass auch Italienisch mit dran kommt. Auf alle Fälle, ich saß dann und habe mich ein bisschen gelangweilt und habe diese schöne italienische Sprache einfach genossen. Verstand kein Wort, außer diesen ein, zwei Wörter, die ständig wiederholt wurden. Terra Santa, Terra Santa, Terra Santa. Und das wurde ständig wiederholt. Terra Santa bedeutet auf Deutsch, also Heilige Land, Heilige Land. Und das wusste ich, was es bedeutet, und hörte in seiner Rede ständig Terra Santa und Terra Santa, Heilige Land und Heilige Land. Und immer wieder wurde das Wort Terra Santa kam, weil das war das Einzige, was ich verstanden habe. Aber niemals, ich glaube, es gibt auch keinen anderen Begriff für Israel in Italienisch als Israel. Also nie in seiner Rede hätte ich auch verstehen müssen, wenn er Israel mal erwähnt hat. Hat er nicht ein einziges Mal das Wort Israel erwähnt, obwohl er dort vor allen Israelis gesprochen hat, in Israel, er auch in Israel wohnt und lebt. Und so gibt es einen großen Unterschied. Wenn man Terra Santa oder heiliges Land sagt und ausdrückt, dann bleibt man sehr neutral. Wenn man Israel sagt, dann stellt man sich automatisch schon so etwas auf der israelischen Seite. Heilige Land, das betrifft alle Leute, die in Israel leben. Juden, Araber, Christen, dann ist man schön neutral. Deswegen, wenn ihr in die Gespräche kommt mit Leuten und die sagen Israel, dann wisst ihr schon, auf welcher Seite sie sind. Und wenn sie sagen Heiliges Land, dann wisst ihr auch mehr oder weniger, auf welcher Seite sie stehen. Bei Heiligem Land bleibt man immer schön neutral. Braucht man keine Stellung nehmen für das oder für das. Und ich fand das irgendwie schade. Mir hat es leid getan. Weil es war eine Veranstaltung vom Touristenministerium. Und sie sprachen dann immer nur von der Vergangenheit. Wieder, was da alles schon geschehen ist. Und wo Jesus gegangen ist und so weiter. Und die meisten Touristen kommen ins Land wegen der Vergangenheit Israels. Hier war er. Hier starb er. Hier ging er. Hier lief er die Via Dolorosa entlang. Und hier geschah das in der Vergangenheit. Ich würde sagen, 80% der Touristen in Israel kommen nach Israel wegen der Vergangenheit, die in Israel geschehen ist. Ist doch richtig, ist doch schön. Also das sind interessante Orte, das bewegt mich auch. Also ich sage da nichts so dagegen, aber das ist nicht alles. Man sollte nicht nur nach Israel kommen, um zu sehen, was früher war. Und leider sind es ungefähr 80% der Touristen, die kommen nur, weil sie die Vergangenheit kennen und sehen wollen. Und das ist der Grund, weshalb sie nach Israel kommen. Und wir übersehen damit die Gegenwart Israels. Übersehen damit, dass die Israelis, die auf der Straße herumlaufen, dass die aus über 100 verschiedenen Nationen zurückkehrten in ihre Heimat. Nach 2000 Jahren Diaspora, so wie Gott es verheißen hat. Dass sie tagtäglich zurückkommen. Sie laufen auf den Straßen vor ihnen herum. Das sind zum Teil die Busfahrer, die sie dorthin fahren zu den Orten. In den Hotels, die sie begegnen in den Hotels und auf den Straßen. Das ist die Israelis, die heute dort leben, das ist wortwörtlich Erfüllung von Gottes Wort. Gegenwart von der Bibel. Und das wird übersehen. Sie sehen nur die Ruinen. Wir haben farbige Juden, also schwarze Juden. Wir haben Juden aus China. Wir haben Juden aus Indien, die wir 2000, habe ich schon erwähnt, 2700 Jahre nicht gesehen haben. Die wurden auf einmal entdeckt oben im nordöstlichen Teil Indiens, da bei Manipur. Und jetzt kehren die zurück, so wie Gott es verheißen hat. Juden aus der ganzen Welt, über 100 verschiedene Nationen. Das, was Gott verheißen hat, geht vor unseren Augen in Erfüllung. Und 80% der Touristen, die nach Israel pilgern, laufen an ihnen vorbei und sehen nicht, wie sich Gottes Wort erfüllt. Sie sehen, die fahren mit den Bussen von einer Stadt zur anderen Stadt durch die Wüste und sehen auf der einen Seite Wüste, auf der anderen Seite sehen sie, wie die Wüste grün geworden ist. Es sind grüne Berge, Landwirtschaft, mitten in der Wüste und sehen nicht, wie Gottes Verheißungen in Erfüllung gegangen ist, wo Gott gesagt hat, dass wenn das jüdische Volk zurückkehren wird in ihre Heimat, wird die Wüste wieder grün werden. Das geht vor unseren Augen in Erfüllung. Aber Leute kommen weiterhin nach Israel. Und die sehen nur die Treppen, wo Jesus mal früher lang lief und sehen nicht, dass das, was der Herr vorausgesagt hat, das geht vor unseren Augen in Erfüllung in Israel. Alles, was in den letzten 70 Jahren in Israel geschah, wurde von der Bibel, von Gott vorausgesagt. Inklusive Terror und alle Not, die wir mitmachen. Auch da, das wurde gesagt, dass wenn wir auch Völker übrig lassen im Land, nachdem wir dort wieder zurückkehren, dass diese übrig gebliebenen Völker wie Minen und Dornen unter uns sein werden. Und das haben wir getan und deswegen haben wir auch viele Terroranschläge in Israel. Das wurde alles schon vorausgesagt. Und all das, was wir in Israel sehen, die Einwanderer, die grüne Wüste und das und noch vieles andere, das gehört nicht in die Vergangenheit, sondern in das jetzige Geschehen, was in die Erfüllung Gottes Verheißungen. Wir sehen in all diesen Geschehen Gottes Fingerabdrücke. Ich werde dem Norden sagen, gib sie raus. Und dann kamen sie auf einmal zu Millionenweise aus Russland nach Israel. Da war die Zeit reif. Vorher konnten sie nicht raus. Und als Gott sagte, ich werde sie rausgeben, und dann strömten sie nach Israel, kamen zu Millionenweise zurück nach Israel. Und zum Süden sage ich, halte sie nicht zurück. Und dann auf einmal kamen zigtausende Juden aus Äthiopien. Waren auf einmal da, von heute auf morgen. Das war auch eine geheime Operation. Das war gar nicht so einfach. Die Juden aus Äthiopien mussten 1000 Kilometer laufen, Monate vorher schon, damit sie zum Sammelplatz von den Vögeln, so nannten sie diese Flugzeuge, damit sie dort ankommen. Wie in der Bibel verheißen steht, dass eines Tages werden sie auf Adlersflügel zurückgebracht werden in das Land. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich davon berichte. Das geht in unserem Land, in unseren Tagen in Erfüllung tagtäglich. Und plötzlich, sie liefen monatelang. Viele sind auf dem Weg gestorben, besonders die Älteren. Und auf einmal sehen sie dort diese Vögel stehen, die sie nach Israel brachten, so wie Gott es verheißen hat. Das geht in unseren Tagen in Erfüllung. Und so viele Touristen übersehen das. Dabei kann man nach Israel kommen und sich so im Glauben an Gott stärken. Das Beste ist, wenn man, bevor man nach Israel reist, lest einfach mal die Verheißungen Gottes durch. Und dann reist nach Israel. Und dann seht ihr, wie eins nach dem anderen sich erfüllt hat. Und noch einmal erfüllen ist. Und diese Tatsache der Gegenwart erkennen leider nur die wenigsten Touristen. Und deswegen gibt es unter anderem auch die christliche Botschaft. Das ist mit unserer Aufgabe, diese Aufklärungsarbeit, das rüberzubringen. Deswegen organisieren wir auch Reisen nach Israel. Und deswegen geben wir auch dieses Wort aus Jerusalem heraus. Und verkündigen ständig das, was in Israel in Erfüllung geht. Deswegen füllt das ruhig aus nachher. Dann schicken wir euch dieses Wort aus Jerusalem kostenlos gerne zu. So, jetzt habe ich von der Vergangenheit Israels gesprochen, die alle kommen und sehen wollen, von der Gegenwart. Aber das ist auch nicht die komplette Botschaft. Die vollständige, komplette Botschaft lautet, dass dieses Land Israel, welches so verpönt und von der Welt so gehasst ist, wird, ist das einzigste Land, das einzige Land, wo Gott noch eine Zukunft für die Menschheit vorbereitet hat. Dieses kleine Mini-Israel, 420 Kilometer von Norden nach Süden, an der schwarzen Seite, Osten nach Westen, 60 Kilometer, mit der Fahrt von Vorarlberg hierhin, heute hätten wir Israel, da sind wir zweimal durch Israel gefahren, von oben nach unten. Und dieses Land, welches so beschimpft, verurteilt, verhasst, verpönt wird, da hat Gott noch eine Zukunft für die Menschheit vorbereitet. Ein Land, Israel ist ein Land von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die Bibel prophezeit uns Tage, wo wir in Frieden, jeder unter seinem Feigenbaum liegen wird. Das kommt noch. Das tote Meer wird wieder ins Leben gerufen. Da werden wieder Fische schwimmen. Es wird ein Strom, Wasser von Jerusalem ausgehen bis zum Toten Meer hinunter. Rechts und links werden Bäume und Fruchtbäume 12-mal im Jahr Früchte bringen. Das steht alles noch voraus. Die Bäume werden klatschen, weil Gott kommen wird, die Welt wiederherzustellen. Bäume werden klatschen. Wo wird das alles geschehen? In Jerusalem. Und dieser dritte Aspekt des Heiligen Landes, Terra Santa, ist so gut wie gar nicht zu hören von den meisten christlichen Touristen, die ins Heilige Land pilgern, die nur nach Terra Santa kommen und die Gegenwart übersehen und erst recht die Zukunft Israels übersehen. Alles, was sie wissen, ist nur Terra Santa, Terra Santa. Von allen drei jüdischen Hauptfesten, von allen drei jüdischen Hauptfesten hat sich nur eins von ihnen noch nicht erfüllt. Ihr wisst ja, laut dem Neuen Testament, Kolosserbrief, werden sich einmal alle jüdischen Feiertage durch Jesus erfüllen. Kolosser 2, Vers 16 und 7, da steht, dass alle Feiertage und Schabbate sind nur ein Schatten von dem, was einmal kommen wird, was sich durch Jesus Christus erfüllen wird. Das heißt, das sind nur ein Hinweis, das ist nur eine Vorbereitung für das jüdische Volk und für uns, wie sich das einmal erfüllen wird, damit wir vorbereitet sind. Leider haben wir es vor 2000 Jahren verpasst. So wie die christlichen Pilger in Israel die Gegenwart und auch vieles verpassen. Vor 2000 Jahren haben wir es verpasst. Aber so konnte das Evangelium in die ganze Welt verkündigt werden können. Und so hat sich das Pessachfest erfüllt, das Passafest, oder ihr feiert Ostern, wo das Lamm Gottes am Kreuz von Golgatha gekreuzigt wurde für unsere Sünden. Wann geschah das? Das geschah genau an dem Zeitpunkt dieser Periode, wo das jüdische Volk Pessach gefeiert hat in Israel. Genau zu diesen Feiertagen geschah das. Wo geschah es? In Jerusalem. Das zweite Fest, was sich schon erfüllt hat, ist das Pfingstfest, das Schavuotfest. Hat sich auch genau, also die Ausgießung des Heiligen Geistes, hat sich auch wann erfüllt? Genau bei Pfingsten, bei Schavuot. Wo? In Jerusalem. Und als der Geist Gottes auf die 120 Apostel fiel, verbreitete sich von Jerusalem aus die gute Botschaft ins ganze Römische Reich und veränderte das ganze Imperium. Das dritte Fest ist das Lobhüttenfest, was sich noch nicht erfüllt hat durch Jesus Christus. Aber laut Neuen Testament, Paulus, wird sich erfüllen durch Jesus Christus. Wo meinen Sie, wird sich das erfüllen? Auch in Jerusalem. Wann? Natürlich auch zum Lobhüttenfest. Wenn die anderen beiden Feiertage sich schon erfüllt haben, zu den gleichen Festtagen der jüdischen Feiertage. Und auch in Jerusalem, da bin ich davon überzeugt, dass das dritte, was sich noch erfüllen muss, wird sich auch während der Laubhüttenfesttage erfüllen. Und auch in Jerusalem. Nein, nicht in Rom. Auch nicht in Wien. In Jerusalem. In dieser Stadt, die die ganze Welt teilen will. Und die Hälfte der Stadt, oder am liebsten die ganze Stadt, unseren Feinden abgeben will. Die Stadt, die man international machen will. Nur damit es nicht jüdisch ist. Nur damit diese Stadt nicht jüdisch ist. Weil Gott hat noch etwas vor in dieser Stadt Jerusalem. Für, da wird sich noch das Laubhüttenfest, das dritte Fest, erfüllen. Viele Jahre feierten die Juden das Passafest, aber nur einmal erfüllte sich, was Gott verheißen hat. Jesus, das Lamm Gottes, wurde für unsere Sünden geopfert. Viele Jahre feierten die Juden das Schavuotfest, aber nur einmal erfüllte sich die Prophetie des Propheten Joel. Und so wird auch eines Tages das Laubhüttenfest sich erfüllen. Und dann werden Jahr für Jahr alle Nationen nach Jerusalem pilgern, um das Laubhüttenfest zu feiern in Jerusalem. Genau, so steht es in der Schrift und das steht in Sacharja Kapitel 14. Und das steht da ganz klar. Ich lese das mal kurz. Sacharja 14, Vers 16. Und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Sie werden kommen, das Laubhüttenfest zu feiern. Und zuvor, der Hauptgrund ist aber, sie werden den Herrn, den Herrscharen, anbeten. Sie werden kommen nach Jerusalem und Jesus anbeten. Sie werden Jesus feiern. Das wird das große Ereignis sein. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus kurz vor dem Laubhüttenfest wiederkommen wird. Und dass dann alle Völker nach Jerusalem ziehen werden, um diese Wiederkunft Jesu zu feiern. Das ist die große Feier. Wann genau, das werde ich euch beim nächsten Mal verraten. Also, wir müssen die Bibel sehr genau nehmen. Es steht ja, Tag und Stunde werden wir nicht wissen. Aber es steht ja nicht Woche und Monat. Also, ungefähr ein Zeitpunkt, können wir schon, wenn wir überzeugt sind, dass wir dann nach Jerusalem ziehen werden zum Laubhüttenfest und Jesus feiern, die Wiederkunft, dass er wiedergekommen ist. Ich sage nicht, dass er am Laubhüttenfest wiederkommen wird, sondern das wird dann gefeiert. Er wird vorher wiederkommen. Und welche Festtage sind vorher geschehen vorher noch? Da haben wir erstmal Yom Teruah, das ist, wo wir Neujahr feiern heute. Das jüdische Neujahr hat aber nichts Biblisches. In der Bibel ist das ein anderes Fest. Das Fest des Posaunenschalls. Das geschieht ungefähr einen Monat vorher. Da feiern wir den Schall des Posaunenklangs. So, wer die Bibel nicht kennt und die Prophezeiungen nicht kennt, was geschehen wird, kann komisch klingen. Was feiern wir da? Den Klang einer Posaune. Was soll man da feiern? Aber wenn wir wissen, dass bevor Jesus wiederkommen wird, dass wir dann die Posaune Gottes hören werden, dass diese Posaune, dieses Schofar, dieses Wiederhorn, die Wiederkunft Jesu ankündigt, dann wird das Fest viel lebendiger und bedeutender. Das feiern wir einen Monat vorher ungefähr. Danach haben wir 10 Bußtage, wo wir wo das jüdische Volk 10 Tage Tag für Tag in die Synagoge geht, morgens und abends, und bitten Gott um Vergebung für Sünden, die sie absichtlich getan haben, unabsichtlich getan haben, aus Versehen und so weiter, für 10 Tage. Und dann diese 10 Tage enden mit dem Yom Kippur, dem Fastentag, wo sie alle fasten und Gott um Vergebung bitten. Und am letzten und am Schluss dieses Yom Kippur-Tages, des Versöhnungstages, gibt es das Verriegelungsgebet, heißt das. Das letzte Gebet. Dann darf man wieder essen. Und dann hören wir wieder ein Shofar, ein Widerhorn. Und das, dieses Neila-Gebet heißt, so das Verriegelungsgebet, das erinnert an die Arche Noah. Als bei der Arche Noah, man konnte noch rein, aber sobald das Tor verriegelt war, konnte keiner mehr rein. Und wenn ihr mal in Israel seid, zu dieser Zeit, ist ganz interessant, dann könnt ihr noch sehen, auch die, die das Judentum nicht so ernst nehmen und mit dem Fasten nicht so ernst nehmen, aber kurz bevor dieses Gebet gebetet wird, rennen sie noch schnell in die Synagoge. Und nur um das Gebet zu hören und das Shofar klingen nachher zu hören, damit sie noch schnell in die Arche Noah hinein geschlüpft sind und sind noch drinnen. Das heißt, bis dahin, dann ist aus. Wer bis dahin nicht drin ist, der ist nicht dabei. Und interessant, all diese Feiertage, das passiert alles nur ein paar Wochen vor dem Laubhüttenfest. Und auch diese Festtage werden sich durch Jesus erfüllen. Sie sind auch nur ein Schatten von dem, was noch kommen wird. Deswegen, irgendwann, da wird vielleicht direkt nach den Bußetagen, nachdem wir Buße getan haben, kommt er wieder. Vielleicht vorher. Und deswegen tun wir Buße. Das können wir nicht genau, aber ungefähr. Ich bin davon überzeugt, in dieser Periode irgendwann wird Jesus wiederkommen. Und das werden wir dann nicht nur alleine, sondern mit der ganzen Welt, die jährlich nach Jerusalem ziehen werden und mit uns feiert werden. Das werden wir dort feiern. Ich könnte noch länger, noch weiter reden über diese ganze Sache. Das ist so spannend, so aufregend. Und jedes Mal, wenn ich das nochmal lese und darüber rede, gucken noch irgendwie Verheißungen, die sich schon erfüllt haben. Aber ich muss jetzt irgendwann auch Schluss machen. Und einfach möchte euch auf ermutigen, ihr habt eine Aufgabe als Christen. Eine ganz wichtige Aufgabe. In Gottes Heilsplan. Gott hat uns zwar auserwählt als sein Werkzeug, aber er hat auch euch auserwählt. Ihr habt ihn nicht auserwählt. Er hat euch auserwählt. So wie er das jüdische Volk auserwählt hat und gesagt hat, mit diesem kleinen Mini-Volk, mit diesem halsstarrigen Volk, das mich so sehr geärgert hat in der Wüste, mit denen werde ich das Wort Gottes schreiben. Aus diesem Volk werde ich meinen Erlöser Jesus Christus holen, in die Welt bringen, der Erlöser für die ganze Menschheit. Dazu hat Gott uns als sein Volk auserwählt. Er hat uns auserwählt als sein Werkzeug. Und damit die Erlösung auch in die ganze Welt, seine Botschaft in die ganze Welt verbreitet werden. Damit auch ihr, jeder Einzelne, der hier sitzt, durch Jesus Christus erlöst werden kann und das ewige Leben bekommen kann. Dafür hat Gott das jüdische Volk gebraucht. Und jetzt braucht Gott euch, um dem jüdischen Volk zu helfen, durchzuhalten. Das ist notwendig. Wir haben in Jerusalem im Garten Gethsemane 8 Olivenbäume stehen. Die sind 2 Meter breit. Die sind ungefähr 2000 Jahre alt. Die stammen aus der Zeit Jesu. Was diese Bäume so lange, so viele Jahre am Leben erhalten hat, ist nichts anderes als diese eingepfropften wilden Zweige. In der Bibel, in Römer 11, hat Paulus gesagt, dass das jüdische Volk sind die Wurzeln. Und die Christen, sind die Heiden, die Nationen, die hinzugekommen sind. Ihr seid die hineingepfropften wilden Zweige. Und bei diesem Baum, und er hat sich nicht umsonst dieses Bild ausgesucht mit diesem Baum und diesen Zweigen, sondern ganz speziell, weil diese Zweige haben auch eine Aufgabe, und zwar, das sind die Aufgabe dieser Zweige, eingepfropften Zweige, sind diesen Stamm, diesen Baum, diese Wurzeln am Leben zu erhalten. Und das ist der Grund, weshalb sie 2000 Jahre lang ausgehalten haben. Und so habt ihr eine Aufgabe, als hineingepfropften wilde Zweige, ihr seid nicht wild, ich weiß immer. Aber ihr seid hineingepfropften frischen Zweigen in den Ölbaum Israel. Habt eine Aufgabe, das jüdische Volk am Leben zu erhalten, bis Jesus wiederkommen wird. Denkt mal, ohne euch können wir einpacken. Ohne diese eingepfropften Zweige würde die Wurzel nicht aushalten, so viele Jahre. Wir sind gerade mal 6 Millionen Juden in Israel, umzingelt von über 300 Millionen Arabern. Glaubt mal, der hilft doch die beste Luftwaffe nicht. Der hilft doch die beste heidnische Militär und besten Soldaten nicht. Wenn Gott nicht auf unserer Seite ist und nicht euch auserwählt hätte, damit ihr für uns betet. Eingepfropft seid in den Baum. Wir müssen zusammenhalten. Gott hat die jüdische Volk gebraucht als Werkzeug, damit ihr erlöst werdet. Und jetzt müssen wir euch gebrauchen als Werkzeug, damit wir es durchhalten, bis Jesus wiederkommen wird. Und er wird bald wiederkommen. Aber bevor er wiederkommen wird, wird der Teufel noch rumtoben und alles tun, was möglich ist, um uns zu vernichten, um die Wiederherstellung Israels zu blockieren. Baustopp, Verurteilungen, weil wir Siedlungen bauen, wird versuchen, die Einwanderer zurückzuhalten, dass sie nicht Gottes Verheißungen erfüllen und dergleichen. Er wird es nicht schaffen, aber er wird uns Schwierigkeiten machen. Und dafür dürft ihr und könnt ihr beten, damit... Und solltet ihr beten, dafür hat Gott euch auserwählt. Unter anderem auch. Das ist ein kleines neues Projekt. Wollte ich vorstellen, ich habe ein paar Urkunden mitgemacht. Wir pflanzen um Maale Adumim herum in der Wüste Judäa. Da haben wir so kleine Hügel genehmigt bekommen und da pflanzen wir Olivenbäume. Wer Lust hat, kann nachher an den Büchertisch kommen und ein paar so Olivenbäume pflanzen. Das ist eine tolle Sache. Dann kann man dann irgendwann mal besuchen kommen nach ein paar Jahren und sehen, dass er groß geworden ist. Am vierten Jahr dürfen wir ihn ernten. Laut Bibel, Fruchtbäume dürfen wir erst ab dem vierten Jahr ernten. Und das daraus, aus diesen Oliven wird Olivenöl gemacht. Das wird dann irgendwo dann bei so wichtigen Veranstaltungen versteigert, für teuer verkauft und armen Kinderheimen damit geholfen. Das ist das Ziel der ganzen von diesem Olivenbaum. Und ihr wisst, ich habe einen Olivenbaum in Israel, ist da was Besonderes, den könnt ihr irgendwann mal besuchen kommen, nach 10, dann könnt ihr mit euren Kindern, Enkelkindern, das ist mein Olivenbaum hier. Ich weiß nicht, ob der auch 2000 Jahre alt wird, aber dann seid ihr nicht mehr da, ich auch nicht. Aber dann, auf alle Fälle ist eine interessante Sache. Und so haben wir eine wichtige Aufgabe in Gottes Heilsplan. Die Botschaft: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das ist unsere Vision. Und das ist unsere Aufgabe, das ist eure Aufgabe. Denn ihr müsst verstehen, die Juden haben 2000 Jahre lang gelitten unter den Christen. Sie haben nie etwas Positives erlebt. Sie wurden ständig verfolgt, verspottet, vergast. Immer von Christen. Meistens von Christen. Die Christen haben nie was Gutes getan. Das hat sich eingeprägt in das jüdische Gehirn. Eingebrannt, 2000 Jahre lang. Und das kann man nicht mal einfach so schnell mit einer Postkarte verändern. Hallo liebe Juden, ich habe euch lieb, das ist nicht so. Das kann man nicht so schnell wieder löschen, wie beim Computer mal Delete. Das hat sich eingebrannt. Und den kann man nicht so schnell sagen, weißt du, dieser Jesus, der dich 2000 Jahre lang verfolgt hat, der hat dich auch lieb. Das nimmt uns keiner ab. Wenn er nicht wenigstens einmal Liebe von einem Christen erlebt hat. Und deswegen ist auch das Werk der christlichen Botschaft so wichtig und so notwendig, gerade in diesen Tagen, um die Juden darauf vorzubereiten, dass wenn Jesus wiederkommt, dass sie es auch für möglich halten, dass von diesem Jesus Liebe kommen kann. Sonst könnten sie ja meinen, da ist er, der 2000 Jahre lang seine Anhänger auf uns geschickt hat, um uns zu vernichten. Und deswegen tun wir diese Arbeit, um einfach hier die Christen wachzurütteln und zu ermutigen, das zu tun, was in der Bibel steht, Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk. Und deswegen bitte, werdet Freunde der christlichen Botschaft. Wir brauchen keine Mitglieder, aber wir wollen Freunde, dass unser Freundeskreis noch wächst, damit wir noch mehr Projekte starten können in Israel, dass unsere Stimme noch lauter wird. Denn es gibt noch so viele Juden in Israel, die noch nie einen liebenden Christ erlebt haben, die sich das noch nicht vorstellen können, dass es sowas überhaupt gibt auf der Welt. Und deswegen haben wir noch viel zu tun, aber die Zeit ist kurz, denn Jesus steht vor der Tür, es dauert nicht mehr lange. Und wir haben eine wichtige Aufgabe. Denkt dran, Gott hat euch dafür auserwählt. Unter anderem seid ihr auserwählt von Gott, um für das jüdische Volk zu beten, damit wir durchhalten, bis Jesus wiederkommt. Und er kommt bald wieder. Amen.
Amen.
Gottes Segen.